willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Heute mit einem Stammgast, könnte man fast sagen, in diesem Podcast. Und ich glaube, wir beide hatten gerade dieses Jahr, auch letztes Jahr schon, aber vor allem dieses Jahr auch einen sehr, sehr intensiven, regelmäßigen Austausch. Ich nehme immer Positives daraus mit, kann viel von ihm lernen und glaube, das können wir alle gemeinsam. Und freue mich auf eine, ich sag mal, Folge, weil es so ein bisschen zwischen den Jahren ist. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag. Ich weiß nicht, warum wir beide Verrückte uns heute die Zeit nehmen, um mal von der Familie oder vom Alltag zu entfliehen und die Folge aufzunehmen. Aber es soll so ein bisschen zwei Themen gehen. Wahrscheinlich wird es auch eine Doppelfolge, also eine heute und dann eine morgen. Einerseits um das Thema Reflection und wie gucke ich eigentlich auf so ein vergangenes Jahr? Welche Learnings nehme ich daraus mit? Und dann das zweite große Thema, wie plane ich eigentlich 26, um erfolgreich zu sein und oder das erfolgreich zu gestalten. Und Jan Fischer, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir, wie gesagt, du bist ja ein Stammgast, zum dritten Mal, glaube ich, im Rahmen des Podcasts sprechen.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Blumen. Ich kann das nur zurückgeben, weil ich lerne ja auch immer sehr viel von dir und ich freue mich immer, dass wir, und ich habe mich sehr gefreut, da habe ich heute Morgen mit meiner Frau noch drüber gesprochen, dass wir so geil durch dieses Jahr zusammen gesegelt sind und ich habe mich auch sehr darüber gefreut oder freue mich sehr, mit dir jetzt 2 Stunden zu verbringen und über Gott und die Welt zu sinnieren oder 2025, 2026. Also insofern vielen, vielen Dank.
Ja, war ja auch ein, ich würde sagen, sehr intensives Jahr auf, ich glaube, wir beide sind ja doch, wir haben ja doch irgendwie einen Kern gemeinsam, weil wir den einen oder anderen Job gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise einen oder anderen Kunden haben, aber ja doch sehr unterschiedliche Leben haben und wahrscheinlich auf das Jahr auch sehr unterschiedlich gucken. Also offensichtlich du mit Patchwork Family und jonglierst irgendwie verschiedenste Themen und dann auch auf verschiedene Schicksalsschläge. Ich, der alleine ist und gefühlt nur durch die Weltgeschichte reist, ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr gegensätzliches, kann, glaube ich, auch sehr gegensätzlich sein. Deshalb bin ich da umso gespannter auf die Perspektiven.
Ja, ich finde aber, ich meine, man sagt ja immer, the grass is greener on the other side of the fence. Also, da reden wir ja auch immer drüber, wie sehr wir aber auch immer so ein bisschen nach dem Leben des anderen ein wenig lechzen. Also ich für meinen Teil bin ja nun früher auch viel gereist und jetzt, ne, du bist viel unterwegs und bist viel surfen und so weiter. Das ist ja mein, in Anführungszeichen, altes Leben. Insofern ist das so eine Mischung aus Neid und Freude, dass du das machen darfst. So. Und dafür darf ich aber auch andere Dinge machen. Ich bin in diesem Familienkontext sehr eingebunden. Wir haben diesen Bauernhof, wo wir viel machen. Ich bin auf vielen Projekten unterwegs und das ist natürlich auch geil. Also insofern, was für mich aber so spannend ist, wir haben zwar viele Kunden gemeinsam gehabt, aber wir haben noch etwas, was wir noch krasser gemeinsam haben. Und obwohl wir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel Kontakt hatten und immer nur so umeinander umhergeschwungen sind, warst du derjenige, der an meiner Seite war, als ich die Nachricht von der Krebserkrankung von meiner Frau erhalten habe. Und du erinnerst dich, wir hatten ein Training oder ich hatte ein Training bei ImmoScout. Wir sind da gerade durch Berlin gelaufen. Du hast mich vom Hotel abgeholt. Wir sind da hingelaufen und dann kam der Anruf oder ich bekam die WhatsApp davor und du hast mir sofort angeboten, ob du meinen ganzen Trainingstag übernehmen sollst. Und ich habe das dann durchgezogen, bin dann abends direkt nach Husum dann wieder zurückgefahren und bin dann nicht die Nacht da geblieben. Aber du bist das quasi, du bist dieses Thema von Anfang an mitgegangen. Und an meiner Seite ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber mindestens haben wir uns ja immer darüber ausgetauscht. Das heißt so, dass die komplette Bandbreite der ganzen Emotionen und des ganzen, in Anführungszeichen, beschissenen Jahres da, mitbekommen, direkt von Minute 1.
Ja, ich muss, also es war ja Dezember letztes Jahr, glaube ich, als das,
Ja.
als das war. Genau, also Dezember
3.
24.
Dezember, ja.
Und ich muss fairerweise auch sagen, das hat mein Jahr insofern geprägt, zu einem ähnlichen Zeitpunkt, ab Ende 24, eine gute, sehr gute Freundin von mir, auch deine Frau ist ja 38, glaube ich, ne? Genau, die ist eine sehr gute Freundin
37.
von mir, 37, entschuldige, eine sehr gute Freundin von mir, Anfang 30, hat auch eine Brustkrebsdiagnose bekommen. Eine Freundin meiner Mutter, die ein bisschen älter ist, hat auch eine bekommen und sie hat es nicht geschafft. Deine Frau glücklicherweise, toi 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 und Melina, Grüße, haben das sehr, sehr gut hinbekommen und überstanden. Aber es prägt dich natürlich, weil du den Blick wahrscheinlich, also ich habe den Blick auf, wann machst du was, ne? Nochmal verändert. Und weißt du, du siehst dann auf einmal, dann ist halt nicht mehr mit, oh, ich reise jetzt durch die Welt und erlebe alles, sondern dann gibt es nur noch ein Thema und das ist halt gesund werden. Und vollkommen zu Recht, es ist das Wichtigste, was wir eben haben. Aber entsprechend auch die Zeit, die du hast und die freie Zeit, die du hast, dann entsprechend zu nutzen. Also das war, glaube ich, mein Blick auf dieses Jahr, auch wenn ich so zurückblicke, wie ich mein Jahr gestaltet habe und auch wenn ich, da komme ich später zu, wenn ich ins nächste Jahr gucke, wie ich das gestalten werde. Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß total, was du meinst. Also ich glaube, hier muss man so einen kleinen Disclaimer vorneweg setzen, weil wir sprechen aus einer Angehörigenperspektive und einer Freundesperspektive. Und das ist etwas, was ich doll gelernt habe. Wir haben immer noch keine Ahnung, was das wirklich bedeutet, Krebs zu haben und durch eine Chemo zu
Nein.
gehen. Und das ist mir so klar geworden. Man reflektiert ja vor allen Dingen dann, welcher Partner war ich und wie habe ich meine Frau supportet und konnte ich das gut oder konnte ich das nicht so gut? Und da gibt es so mehrere Learnings dabei. Also das erste Learning ist natürlich, egal wie du es machst, also auch wenn du es nur zu 20% gut machst, du machst es gut, weil du kannst das nicht nachvollziehen. Und darüber zu sprechen, da gibt es auch nochmal so zwei Blickwinkel drauf. Zum einen, es gibt sehr, sehr wenig Selbsthilfegruppen und Hilfe da draußen für Angehörige. Also Angehörige sind in der Regel da sehr alleine gelassen und vor allen Dingen Partner von Brustkrebserkrankten sind ja in der Regel oder meistens Männer. Ich glaube, das ist dann halt auch einfach nochmal in der Natur der Sache, dass Männer sich sowieso ihren Kram mit sich selber ausmachen und nicht Austausch auch suchen. Das ist das eine. Und das andere ist, vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte von dir den Kontakt zu deinem Versicherungs- und Vermögensberater bekommen, mit dem hatte ich gesprochen. Der hat ja auch so einen Schicksalsschlag durch am eigenen
Ja.
Leib. Grüße gehen raus. Und wir haben uns ganz kurz über meine Frau unterhalten und der war sehr hart mit mir. Der sagte, du hast keine Ahnung. Du hast auch gar kein Recht, darüber zu reden. Und das stimmt. Also ich habe kein Recht darüber zu reden, was eine Chemo mit einem macht, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir haben das hier zu Hause heute Morgen und wir machen das regelmäßig nochmal reflektiert. Und die Blickwinkel sind, also unterschiedlicher könnten die nicht sein. Ne? So, und deswegen, das muss man, also wir reden aus einer Angehörigen- und Freundesperspektive. Ich glaube, das ist ganz,
Ja.
ganz wichtig. Also jeden, der jetzt gerade betroffen ist, wir wollen uns überhaupt nicht anmaßen, da ein Urteil drüber zu fällen oder das zu bewerten, weil das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Aber ja, also für mich war das, für mich, das war natürlich eine wilde Zeit. Und wenn man das so erzählt, ja, meine Frau hatte jetzt Brustkrebs und meine Frau ist Überlebende, dann erfährt man da natürlich immer ganz viele unterschiedliche Reaktionen. Das geht von Mitleid bis hin zu übermäßiger Betroffenheit, bis hin zu auch Interesse und Fragen oder auch Ignoranz, ne? Weil Leute damit einfach mehr oder minder überfordert sind. Für mich war das so, wie gesagt, wir bekamen die Nachricht am 3. Dezember, wir heirateten am 12. Dezember. Ja, dann war der Dezember 2024 einfach nur ein Ärztemarathon von Knochenzentigramm, Ultraschall. Dann brauchst du natürlich, wir leben hier in der Nähe von Husum auf dem Dörben, dann brauchst du ein Krankenhaus, an das du dich anschließt. Das war dann in Hamburg. Das heißt, wir sind, glaube ich, jeden Tag nach Hamburg gefahren oder mindestens jeden zweiten Tag. Haben uns verschiedene Krankenhäuser angeguckt und dann dann passiert das Perverse, dann hast du das durch, und dann war es ja kurz vor Weihnachten, das heißt, die, also, ne, also Therapien gehen dann natürlich erst im neuen Jahr, also 2025, und dann haben wir einen riesen Run gehabt auf Perücken. Dann haben wir uns mit Perücken beschäftigt. Und ich kann jetzt mittlerweile in ganz Nordfriesland und in Hamburg jegliches Perückengeschäft und diesen kompletten Markt, der mir vollkommen unbekannt war vorher, den kann ich jetzt definieren. Das war absurd. Und ja, und dann geht man da so rein und dann hittet so die Realität. Okay, jetzt ist es, passiert das. Und dann fingen wir im Januar ja an mit der Hormontherapie, dann kamen die ersten Testergebnisse von so einem Oncotype-Test, der dann den Krebs so ein bisschen einordnet. Und dann war sehr klar, dass das so die schlimmste und aggressivste und mit den schlechtesten Überlebenschancen Form des Tumors war. Und dann ging relativ zügig diese erste Chemotherapie los. Und das war für meine Frau definitiv lebensverändernd. Ich war in Hamburg, als die erste Chemo durchliefen, muss dazu sagen, ich bin ja getrennt erziehend. Das heißt, ich lebe mit meiner Tochter zu einem Teil in Hamburg und dann halt hier auf dem Hof. Also es ging nicht anders. Und wir telefonierten und ich habe meine Frau auch nicht verstanden. Also die murmelte irgendwas vor sich hin und ich habe gedacht, ich müsste den Rettungswagen rufen. Und dann haben wir die Dosis gedrittelt, weil es einfach nicht ging. Sind wir da so durchgesegelt und haben zwei unterschiedliche Chemotherapien gemacht. Also sie hat sie gemacht, ich war ja nur begleitend dabei. Und die erste ist so die heftigste. Das ist so ein rotes Zeugs, was da reinläuft. Das wird auch in allen Foren als The Red Devil oder der rote Teufel benannt. Und eine Mitpatientin bei dem ersten Termin sagte direkt so: Oh, wenn ich das Zeugs nochmal kriegen müsste, ich würde mich direkt um eine Schiffsschraube wickeln. Und damit war das Thema eigentlich auch gesetzt. Und meine Frau kann bis heute keine roten Getränke sich mehr angucken. Also Aperol Spritz ist hier vorbei, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ja, und dann wächst man so mit seinen Aufgaben. Also es war perverserweise war es irgendwie ein Jahr wie jedes andere, in dem man halt irgendwie das geschafft hat, was zu schaffen war. Und das war halt diese Krebserkrankung.
Ich finde es, ich glaube, also jeder hat ja einen anderen Blick da drauf und auch was ihn anstrengt und was nicht, in was man reingeworfen wird und was nicht, ne? Und ich glaube, so, und jeder hat ja mit irgendwelchen Geschichten zu kämpfen. Was ich bei dir immer so faszinierend finde aus meinem Blick ist, ich habe das Gefühl, du hast gerade gesagt, es ist halt ein Jahr wie jedes andere, dass es bei dir wirklich ein Jahr ist wie jedes andere, weil du halt immer irgendwie irgendein Thema hast, an dem du gerade einfach zu kämpfen hast. Ist meine Perspektive. Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich meine, wir haben erst seit diesem Jahr wirklich diesen sehr, sehr intensiven, beziehungsweise seit letztem, also seit 24. Aber es war immer, wenn wir uns gesehen haben, vorher, muss man dazu sagen, wir kennen uns ziemlich genau 10 Jahre, jetzt 10,5 Jahre wahrscheinlich. Und Jan hat mich eingestellt damals. Aber wir haben uns seitdem immer so alle paar Jahre mal irgendwo gesehen. Aber es war immer irgendwas. Ne? Und ich habe es vor allem von Manuel, Grüße, gehört, hey, ja, bei dem ist wieder dies und bei dem ist wieder das. Ich finde diese Resilienz, die du hast und dieses einfach Weitermachen, das ist halt Teil des Ganzen, auch durchaus faszinierend. Ne? Und frag mich immer, woher du die Kraft nimmst. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man in die Situation reinkommt, dann nimmt man sich halt diese Kraft und dann hat man auf einmal die Energie für Dinge, die man wahrscheinlich vorher gar nicht gedacht hätte. Was nicht heißt, dass es eigentlich komplett auslaugt und zerstört. Und wie du schon gesagt hast, du hast es ja nur begleitet.
Das stimmt. Die letzten 10 Jahre muss man fairerweise sagen, so schlimm war es natürlich nicht. Aber ich bin ja jemand, der sehr, sehr locker durch sein Leben läuft, ne? Also während andere Leute sehr viele Pläne haben und sich viel Geld beiseite legen und viel Kontrolle haben, bin ich jemand, der spontan entscheidet, sich nächste Woche in seinen Bus zu setzen und in seinen Bus zu leben und daraus werden dann 2 Jahre. Und ich habe eine dolle Trennung hinter mir und dann gab es einen Sorgerechtsstreit oder es wäre fast ein Sorgerechtsstreit geworden um meine Tochter und das sind natürlich alles Sachen, die belasten und das ist auch alles anstrengend und lässt mich auch mal lässt mich auch mal die Wände hochlaufen, ne? Oder immer verzweifelt irgendwie abends sitzen. Also davor bin ich auch nicht gefeit. Aber es ist so ein bisschen, und dieser Vergleich ist so ein bisschen Hanebüchen, aber eigentlich symbolisiert er das, was es ja ist. Wenn du mit deinem Auto über die Autobahn fährst und dir platzt der Vorderreifen oder der Hinterreifen oder was auch immer, oder du hast einen Platten generell, so, dann ist das eine richtig beschissene, ärgerliche Nummer. Aber was tust du? Du rufst den ADAC, du lässt dein Auto abschleppen und du dealst mit der Situation, weil was willst du machen? Du kannst dich in die Ecke hängen, das ist aber auch irgendwie nicht so richtig sinnig, sondern es geht ja weiter, die Erde dreht sich weiter, das Leben läuft weiter, die Menschen um dich rum leben weiter. Du bist gezwungen, etwas zu tun, und dann muss man das halt einfach machen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Das sind ja ganz unterschiedliche Blickwinkel und unterschiedliche Weisen, wie man so etwas macht. Ich habe mit Julia, meiner Frau, heute Morgen darüber gesprochen, und sie sagte, das fand ich ganz spannend, sie sagte, wenn sie irgendwas Dolles erlebt, er hatte auch eine ganz doofe Trennung hinter sich, dann nimmt sie sich eine ungerade Zahl an Zeit vor und erlaubt sich in dieser Zeit traurig, wütend, ihre Emotionen zu spüren, und dann ist gut. Keine Ahnung, 58 Minuten Trauer und danach ist dann aber auch vorbei. Oder meinetwegen 1 Stunde 37. Und dann stellt sie sich einen Timer und dann ist das vorbei. Und das fand ich einen ganz witzigen Approach. Ich weiß nicht, ob der für mich funktionieren würde, aber das ist ganz spannend, wie man das so machen kann. Ich für meinen Teil, es kommt ja immer so ein bisschen auf das Level an Scheiße an, aber du wechselst ja in so einen Katastrophenmodus. Dieser Katastrophenmodus ist dann natürlich, du musst jetzt einfach tun und du musst halt Dinge regeln. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Geschichten. Wenn irgendwas zusammenbricht, was jetzt nicht gerade Krebs ist, sondern vielleicht geht ein Auto kaputt oder so, dann fange ich immer erstmal an, Ordnung in meinem Leben zu schaffen. Also dann wasche ich das Auto zum Beispiel. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber dann habe ich ein sauberes Auto und dann kann man sich als nächsten Schritt dann um diesen Kram kümmern. Oder ich räume meine Bude aus und mache da einmal so einen richtigen Grundputz, und dann habe ich einen klaren Gedanken. Na, das ist ein bisschen sinnbildlich dafür. Dann ist die Unordnung geschafft, und dann setze ich mich hin und dann baue ich mir im Zweifel einen Plan. Wie im Sales auch, wenn du ein schlechtes Quartal hast, hast du das ist mein Tipp zumindest, einen 5-Punkte-Action-Plan, um da wieder rauszukommen. Und das ist quasi deine Leiter aus dem Bottich an Scheiße, in dem du steckst. Und jede Sprosse ist halt eine Aufgabenstellung, die du erledigen musst. Und so mache ich das in der Regel auch. Und der wichtigste Punkt, und das ist etwas, das klingt immer sehr trivial, und das ist es überhaupt nicht, aber ich versuche in allem das Positive zu sehen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was extrem gut funktioniert. Und schau mal, als ich 2020, als die Pandemie hier reinrollte, da wurde mein Kind geboren am 10. Februar 2020. Im März verlor ich meinen Job in der Reise- und Eventbranche, obviously. Mein Kind ist entstanden nach 3 Wochen Daten irgendwo in San Francisco. Also da war auch nichts stabil. Das war total geil, weil es gab keinen Job mehr. Die Straßen waren leer. Ich hatte einen Säugling zu Hause, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, okay, ich nehme diese Kündigung an. Da war ja auch eine Abfindung mit bei, das war total cool. Und ich nehme jetzt diese Kohle plus mein Erspartes und setze mich jetzt hin und mache einfach Vaterzeit. Und das hat mega gut funktioniert. Nach, keine Ahnung, 6 Wochen wurden mir unfassbar langweilig. Und dann habe ich verschiedene Projekte hochgezogen. We Are Your Summer, wo ich Leuten aus der Eventbranche ein Gesicht geben wollte, ist völlig schief gegangen. Aber ich habe einfach an irgendwelchen Sachen gearbeitet, habe hier mal eine Stunde gearbeitet, habe dann eine Stunde meine Tochter shakert, hatte die irgendwie im Brustbeutel, bin rausgegangen. Es war total cool. Und dann irgendwann ging mir das Geld aus, und dann habe ich so mal im Netzwerk geguckt, und dann habe ich relativ zügig dann einen Freelance-Job gefunden und bin Freelancer geworden. Also ohne die Pandemie und ohne diesen Schicksalsschlag, den die Welt erfahren hat, wäre ich wahrscheinlich immer noch in einem Angestelltenverhältnis. Und jetzt bin ich Freelancer und Sales-Trainer und Interim-Manager und Gründer, und das ist alles basierend darauf. Und viel wichtiger, der Kontakt und diese Enge, die ich mit meiner Tochter habe, die wäre vielleicht auch nicht so gewesen, wenn das nicht gewesen wäre.
Ich glaube, zwei Dinge da drin super wichtig. Das eine ist, immer habe ich auch selber so oft gemerkt, ich bin ja jemand, der auch so der klassische Overthinker. Und ich glaube, da sind wir relativ gegensätzlich. Und ich schaffe es, mir Dinge, Ideen, die ich habe, komplett zu zerreden und gedanklich zu zerlegen, bevor ich überhaupt den ersten Schritt gemacht habe. So, da bin ich
Ja.
sehr, sehr stark drin. Und etwas, was ja sehr wahr ist, und du hast das so schön gesagt, man sollte schon in allem das Positive sehen. Und das bist relativ gut darin, in den meisten Dingen das Positive zu sehen. Ich glaube, das habe ich mir auch erarbeitet, weil es ist schon sehr klar, dass deine Gedanken ja in gewisser Weise deine Realität beeinflussen.
Absolut.
Einfaches Beispiel von mir war, also ich war kurz ein bisschen ausholen, aber irgendwie auch ähnliche Zeiten, 19, das wollte ich sagen. Anfang 2020, also zu der Pandemie, stehe ich auf der Waage und hatte irgendwie so 97 Kilo und war so, okay, fuck. Ich darf halt so mehr, das passt nicht in mein Selbstbild rein. Natürlich, weil du in der Pandemie zu Hause gesessen hast, also beziehungsweise vorher im Job viel gestresst hattest, ne, viel gegessen hast, so wie auch immer. Leben geändert und so weiter und so fort. Fitness-Lifestyle, gesunde Ernährung, hat auch alles hervorragend funktioniert. War am Ende auf wirklich, ich glaube, 79, 80, wirklich trainiert, definiert. So. Und dann ein Jahr später Bandscheibenvorfall. So, ne? Und auf einmal kannst du dich gar nicht mehr bewegen und das komplette mentale Kartenhaus bricht zusammen. So, weil bei mir hing alles am Sport. Ist fairerweise auch bis heute noch ein Thema. Aber mit dem Sport kommt die gesunde Ernährung, kommen die gesunden Lebensmittel, kommen irgendwie. So, ich gehe früh schlafen, ich nehme mir die Zeit zum Lesen, warum auch immer so. Es ist total willkürlich, dass das alles an diesem einen zentralen Thema hängt. Auf einmal fällt das alles weg. Ne? Und so, bin wieder ein richtiges Loch gefallen, habe wieder irgendwie 6, 7, 8, 9 Kilo zugenommen. So, bis dann irgendwann so der Groschen gefallen ist, zu sagen, hey, aber was bist du eigentlich für ein Vollidiot? Gar nicht böse gemeint, aber so bezogen auf mich zu sagen, so zu realisieren, hey, so, du hast das doch komplett selber in der Hand. Du
Ja.
kannst vielleicht nicht laufen gehen und dein HIIT-Training machen, was du sonst machst, aber du kannst ja viele andere Dinge tun. Dann mach doch wenigstens die. So, du kannst ja trotzdem irgendwie inzwischen wieder, die ersten 2 Wochen nicht, viel spazieren gehen, dich viel bewegen. Du kannst Krafttraining machen an Geräten. Du kannst vielleicht ein EMS-Training machen. Whatever it is, du kannst da einfach mal die Mobility anständig machen, damit deine Rückenschmerzen weggehen und dein Rücken besser wird. So, ne? Und dann kommst du da ja auch wieder raus. Aber der Punkt ist, glaube ich, schon der, du musst da drin halt den Punkt finden, zu sagen, hey, da ist was Positives drin und ich kontrolliere das, was ich kontrollieren kann und das, was ich nicht kontrollieren kann, okay, das lasse ich halt beiseite.
Ja, das ist, und das ist ja so. Ich meine, auch diese Krebserkrankung, was haben wir für ein Glück gehabt? Und das klingt so banal und das klingt so pervers, aber am Ende des Tages war das Timing gut. Wir waren zusammen, wir haben geheiratet, ich hatte die Möglichkeit, meine Frau zu unterstützen. Ich habe hier die Kinder mit übernommen. Das war vom Timing her, war das gut und richtig. Natürlich ist eine Krebserkrankung nicht richtig und ich bin auf gar keinen Fall dankbar für eine Krebserkrankung. Ich bin nur dankbar für den Zeitpunkt. Und das hat uns natürlich als Paar und ich meine, du hast das ja jetzt noch ein bisschen mitbekommen, gerade jetzt auch in den letzten Wochen, das ist natürlich auch psychisch, ist dann natürlich einiges los. Aber das hat uns als Paar auch immer noch mal zusammengeschweißt und uns gezeigt, in welchen Krisensituationen wir funktionieren, sehr, sehr früh in unserer Partnerschaft. Ne? Das muss man fairerweise auch sagen. Aber wie gesagt, auch jede Trennung ist natürlich immer irgendwo ein Schicksalsschlag, aber ermöglicht dir halt und gibt dir halt auch immer einen Antrieb. Ich bin reisen gegangen und ich bin durch die ganze Welt gereist, bin in meinen Bus gezogen und habe das Leben genossen. Habe mir den ganzen Arm voll tätowiert, was man halt so macht, ne? Man färbt sich die Haare, nimmt ab, baut Muskulatur auf und schneidet sich irgendwelche neuen Tattoos in den Arm, weil man ja irgendwie ein ganz anderer Mensch werden will. Aber auch das ist ja immer ein, das hat ja auch immer was Positives. Am Ende des Tages ist das Knowledge, was du über deine Lebenszeit generierst. Ich bin jetzt 43. Manchmal fühle ich mich wie ein 80-Jähriger, der irgendwie eine Autobiografie schreiben könnte. Aber das sind alles Erfahrungen, die du mitnimmst und das ist alles eine Rüstung, die du dir auch zulegst für die Zukunft.
Definitiv. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt rauszoomen. Mal so dieses eine Thema, wir haben jetzt sehr viel auch über in gewisser Weise ja Resilienz gesprochen in der Hinsicht, ne? Und über die Perspektive auf dieses eine dieses eine Thema oder diese negativen Ereignisse. Wie guckst du aus heutiger Sicht, wenn es irgendwie noch 4 Tage in dem Jahr, 5, wie guckst du auf 25 für dich persönlich? Wie betrachtest du auch ein Jahr, wenn du reflektierst?
Ja, also wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass du deine 100. Podcast-Folge irgendwie released hast und das gar nicht richtig gefeiert wurde, weil das in so eine Selbstständigkeit übergeht. Und das ist auch etwas, was oder in so ein Selbstverständnis übergeht. Und das ist auch etwas, was mir immer wieder auffällt und man muss sich da auch immer wieder zurechtrücken und wachrütteln, um zu verstehen, was ist denn eigentlich wirklich passiert und was hat man wirklich geleistet und was sind die positiven Dinge in diesem Jahr gewesen. Und egal wie groß der Schatten ist, der da drüber liegt, es gibt ja welche, es gibt ja positive Dinge. Was ich gemacht habe und was ich jedes Jahr tue, ist, vor den Feiertagen setze ich mich einmal hin und reflektiere. Das ist auch etwas, was ich versuche regelmäßig zu machen. Manchmal mache ich das wöchentlich, manchmal mache ich das täglich, dass ich einfach denke oder darüber nachdenke, hey, was ist denn eigentlich gestern gut gelaufen und was möchte ich dieses Jahr oder heute verbessern? Was möchte ich besser machen? Und das kann man genauso
Journalst
gut
du
umgehen.
dabei? Sorry,
Nein.
journalst du dabei oder schreibst du das irgendwie auf oder ist es eher in Gedanken?
Nein. Gar nicht. Ich habe früher immer darauf geachtet, dass wenn ich irgendwo einen Job hatte, ich einen längeren Arbeitsweg hatte. Ich fand das immer ungeil, direkt nebenan zu arbeiten oder so, weil ich immer, das ist ganz, ganz absurd und ich meine, jetzt sitzt man im Homeoffice, aber es ist halt, ich habe immer eine Fahrradfahrt, eine Bahnfahrt, eine Autobahnfahrt oder Autofahrt immer dafür genutzt, einmal ganz kurz darüber nachzudenken, mich auf den Tag vorzubereiten und den Tag auch abzuschließen. Ich finde so Journalen und irgendwas aufschreiben und so weiter, das halte ich nicht durch. Das habe ich dreimal versucht und ich habe hier 25 gute Pläne liegen aus allen möglichen Jahren. Kann ich dir alle schicken, wenn du sie nochmal benutzen willst. Bin ich einfach nicht der Typ für. Kann ich mich nicht zu aufraffen, habe ich nicht die Disziplin zu. Aber dieses Gedankenspiel zu spielen, das reicht für mich aus, um meinen Fokus auch zu verschieben und meine Einstellung halt auch zu finden. Und wie gesagt, das funktioniert auch für so ein ganzes Jahr. Und wenn man so durch dieses Jahr geht, dann ist ja viel passiert. Ich habe im beruflichen, habe ich die Firma Fiesta, 75 Kunden insgesamt, die wir betreuen. Wir haben so einen super coolen Lizenzdeal abgeschlossen. Der ist uns dann Mitte des Jahres wieder um die Ohren geflogen. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich glaube, es waren 120.000 eingenommen, ohne dafür wirklich viel tun zu müssen. Da bin ich mega dankbar für. Die anderen 100.000 haben gefehlt und ich hätte es mir gewünscht, dass wir das erfolgreicher gemacht hätten oder dass wir da wirklich Kunden rausgeneriert hätten. Haben wir aber nicht. Das ist total in Ordnung. 75 Kunden zu haben mit einer Firma, die seit 3 Jahren existiert und die ja nie den vollsten Fokus erhalten hat, das ist auch geil. Wir haben 9 Mitarbeiter aufgenommen. Das hat super gut funktioniert. Wir haben ein paar coole Festivals erlebt auch. Ich war beim Splash vor Ort. Das war mega. Also für Fiesta ist das alles super gut gelaufen und wir haben mit Gewinn abgeschlossen. Das war mitten im Jahr. Haben wir viele Ängste gehabt und am Ende des Tages war es sehr gut. Gleiches gilt für die Freelance-Tätigkeit. Und mit Sales Playbook und mit deiner Hilfe, wir haben unfassbar gute Kunden gehabt und wir haben geile Gespräche und ich freue mich, dass jeder einzelne Kunde auch solche Erfolge erzielen konnte. Ne? Das ist dann ja auch immer so eine Dankbarkeit und so ein Erfolgsmaßstab für einen selbst. Also es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe für mich auch noch sehr viel gelernt. Ne? Ich war jetzt 3 Jahre lang im Interim-Management unterwegs mit so einzelnen Sales-Trainings dazwischen. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer ist man selbst und was ist so die eigene Trennschärfe zu den anderen? Und da habe ich viel mitgenommen. Das sind auch Gedanken, die dann natürlich in 2026 reichen und die noch gar nicht so vollständig abgeschlossen sind. Aber das Thema Positionierung, ist natürlich ein Riesenthema und da habe ich sehr, sehr viel für mich gelernt. Auch viel, was ich gut kann. Ne? Das sind ja auch einfach so Dinge, die man dann nochmal reflektieren muss. Das ganze Thema Personal Branding auf LinkedIn hat extrem gut funktioniert, jetzt gerade nochmal im letzten halben Jahr. Ich bin auf mehreren Messen angesprochen worden. Hey, du bist doch der Jan Fischer von LinkedIn. Okay, das fand ich ganz spannend. Auch dass ich den SDRs of Germany gejoint bin. Das waren die richtigen Entscheidungen. Das fühlt sich extrem gut an. Ich habe einen geilen Haufen an wirklich sehr guten, authentischen und ehrlichen Menschen kennengelernt. Das ist auch immer gerade schwierig in der Bubble, in der wir uns bewegen. Na, da hast du ja auch sehr, sehr viele Dubai-Leute und Leute, die dir irgendwas versprechen, wo die Rolex irgendwie der Maßstab ist. Und da bin ich immer nie so ein großer Freund von gewesen. Und im Privaten ist natürlich, steht vor allem, dass meine Frau diese temporäre, muss man ja fairerweise sagen, Heilung erfahren hat. Also meine Frau hat die Mastektomie erhalten im August. Und das Gewebe wurde überprüft und es gab keine aktiven Tumorzellen mehr. Das heißt, jetzt für den Moment, man gilt dann ja offiziell nicht als krebsfrei, aber jetzt für den Moment ist es halt einfach so. Und bei den Chancen, die wir eingehen hatten, die ehrlicherweise gering waren, ist das die beste Nachricht, die man hätte haben können. Also insofern, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, dieser Prozess, der zu so einem Sorgerechtsprozess anschwellen wollte, den haben wir gut beenden können und haben da auch einen Frieden gefunden. Da bin ich auch sehr dankbar für. Wir konnten den Hof behalten. Das sah auch zwischenzeitlich mal nicht gut aus. Das sind ja auch immer finanzielle Belastungen. Ich bin ja auch mit ausgefallen. Ne? Also am Ende des Tages bin ich sehr dankbar für dieses Jahr, weil mit all diesen Schicksalsschlägen haben wir es doch am Ende des Tages sehr gut hinbekommen. Und ja, vielleicht hat man kein Krypto mehr, keine ETFs mehr und die Altersvorsorge ist irgendwie zusammengebrochen. Aber wir sind jetzt alle für den Moment gesund und den Kindern geht's gut und die haben das relativ gut und unbeschadet überstanden. Alle Tiere sind hier irgendwie noch gut am Start und das ist halt einfach geil. Und dafür bin ich sehr dankbar, um das in einem Satz zusammenzufassen oder in einem Wort oder in einer Aussage besser gesagt. Ich habe sehr, sehr viel gelernt und dafür bin ich sehr dankbar.
Das Wichtigste. Wenn ich die ganzen Reviews auf LinkedIn sehe, wie toll das Jahr war und wie dankbar alle sind, dann steht da meistens halt, ja, weil ich hatte irgendwie hier 125% Quota Attainment und hier war auch geil und dies und das. Aber es ist selten über Fuck-ups, selten über die großen Learnings und ja, selten, selten so persönlich. Ne? Und ich weiß nicht, ob es auch ein kulturelles Ding ist, dass wir uns in Deutschland gerne einfach über den Job definieren. Ich habe es auch, wahrscheinlich tue ich es immer noch zu sehr. Aber auch viel zu lange gemacht. Aber das, was mir auffällt, wenn ich so auf Jahresrückblicke gerade generell gucke und finde das, was du gerade geschildert hast, ein paar Dinge, ne, die ich mitgehen kann. Ich habe dieses Jahr die ersten Male Interim Management gemacht. Ich habe unfassbar viel gelernt. Und von dem Punkt, dass du ja gewohnt bist, als Head of Sales viel selbst zu machen, zu ich darf es ja eigentlich nicht mehr selbst machen. Ich muss ja alles weggeben. Ne? Zu, du bist raus und du bist raus. So, ich habe immer guten Kontakt zu allen Leuten in meinem Team gehabt. Auf einmal gehst du raus und hast du mir auch geschildert. Und hast, glaube ich, auch von Robert Anders, liebe Grüße, geschildert, der es genauso berichtet hat. Weißt du, dass du rausgehst und dann bist du raus. Und du bist ein Fremdkörper, aber du bist ja nie Teil der Organisation gewesen. Und hast halt
Das
weniger Kontakt zu den Leuten.
ist so krass, weil ich erinnere mich an dieses Gespräch mit Robert. Wir saßen im Prenzlauer Berg oder Mitte in einem kleinen Café, und haben Espresso zusammen getrunken und ich habe Robert um Rat gefragt, weil ich war wirklich erschüttert, und ich bin in so coolen Unternehmen gewesen. Und bin mit den Gründern auch so eng gewesen und natürlich auch mit dem Team. Und ich freue mich, dass ich auch mit dem Team über LinkedIn auch immer noch weiter Kontakt habe. Ne? Grüße gehen raus an alle CUNO Medical, Kians oder Alaskos, und Datenschutzexperten und wer nicht alles. Ich bin mit jedem immer noch cool und es ist auch immer noch so, dass Leute mich um Rat fragen, Netzwerk, wenn es mal um Jobs geht. Das funktioniert ja noch. Aber ich bin ja selber Unternehmer und ich habe dann so ein unternehmerisches Mindset. Das heißt, wenn ich irgendwo im Interim-Management tätig bin, dann ich kann mich nicht zurückhalten. Ich will Dinge verändern und ich will das Unternehmen erfolgreich machen. Und ich bin richtig drin. Es wird zu einer richtigen Leidenschaft. Und dann endet der Auftrag. Du gehst raus und manchmal kriegst du noch ein schönes Abschiedsgeschenk. Aber dann gehst du raus und dann bist du raus und dann ist der Auftrag abgeschlossen und dann ist das Thema durch. Teilweise ist, also mit manchen Gründern ist das so, Fokus dann auf die nächste Phase und den nächsten Growth Hack, aber du bist halt forgotten, ne? So, du hast deinen Impact geleistet, deinen Job, du bist bezahlt und dann bist du raus. Und das war, und Robert sagte, ja, ist immer so. Das war für mich menschlich war das ganz, ganz hart und ich habe immer mich selber viel in Frage gestellt, ob irgendwie mein Job schlecht war. Und am Ende des Tages ist es ja glücklicherweise so, dass es überhaupt nicht so war. Ich kann für jedes einzelne Interim-Management unfassbar coole Erfolge mit Investments und so weiter vorweisen. Und es ist auch immer schön, wenn du diese Gründer dann später irgendwo auf einer Veranstaltung nochmal wieder triffst. Oder manchmal rufe ich an, weil ich irgendwo einen Rat brauche, wenn es jetzt irgendwie um Investorenkram geht oder so. Und dann bilden sich wieder coole Gespräche und dann ist alles geil und dann weißt du, okay, das ist mit jedem fein. Aber ist es was anderes, wenn du irgendwo fest angestellt bist und du läufst halt einfach konstant durch? Das ist halt einfach.
Wie gesagt, das Zweite ist, und das ist auch, wenn ich so auf mein Jahr gucke, am Anfang, so siehst du immer so, ich habe ja auch unfassbar viel gelernt in unterschiedlichen Dimensionen und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ne? Aber das hast du schon gesagt, so meine Podcast-Folgen, das ist irgendwie ein Hobbyprojekt ist, sind jetzt zwischen 100 Folgen, sogar ein bisschen drüber, so ist fast untergegangen. Ich glaube, ganz ehrlich, wer macht schon 100 Podcast-Folgen? So, da kann man ja auch irgendwie mal mit auch geilen Gästen, geilen Gesprächen, ne? Auch, also, und ich bin gar nicht so dankbar für die 100 Folgen. Also ich freue mich darüber, dass jeder da immer wieder zuhört. Eher für die ganzen geilen Kontakte, die dadurch entstanden sind, die Freundschaften. Ich meine, ich war hier mit Ben Bauer, Shoutout, aber ihr habt ja auch zusammen eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich war dann irgendwie wandern in München, weil ich in der Gegend war. Ne? Eher ähnliches Beispiel. Ne? Super intensiver, auch persönlicher Kontakt. Und das zieht sich so durch über so viele Leute, die man einfach im Laufe der Zeit kennengelernt hat. Und zu dem, was ich persönlich dieses Jahr alles erlebt habe, von irgendwelchen sportlichen Geschichten zu Maria, die im Podcast war, die mich gechallenged hat und meinte, ja, du könntest ja auch einen Marathon laufen. Also, es hat ja keinen Bock auf die Vorbereitung. Ja gut, 3 Tage später bin ich in Zürich, habe einen Sonntag Zeit, alles klar. Lauf halt einfach. Wird schon schön sein am Wasser entlang. War eine hässliche Strecke, aber dann siehst du, weißt du, so Dinge, über die du dann nachdenkst und denkst, hey, das sind eigentlich auch coole Geschichten zu. Ich weiß nicht ehrlicherweise, in wie vielen Ländern ich dieses Jahr war, einfach weil ich gesagt habe, ich muss mehr im Jetzt leben. Ich muss mehr erleben. Ich muss mehr unternehmen, mich mehr treiben lassen und dann einfach den günstigen Flug 3 Tage später nehmen. So, who cares?
Ja, who cares? Und das ist so, wenn ich so mich selber irgendwie 10 Jahre zurückversetze, naja, fast mehr, 15 Jahre. Ich habe ja das erste Mal, meine erste Reise habe ich 2013 gemacht. Und bin irgendwie in so einen All-Inclusive-Bunker nach Ägypten geflogen. Und selbst da habe ich eine ganz andere Welt aufgemacht für mich. Weil mir vorher halt einfach Status so unglaublich wichtig war. Also mir war es wichtig, irgendwie mir eine teure Uhr zu kaufen, die ganze Hütte voll mit einer Sonos-Anlage und einem riesen Fernseher zu haben. Ein Scheiß. Ich bin dann 2015 das erste Mal interkontinental und dann, du bist weg. Chris, du bist wieder da.
Rausgeflogen.
Nein.
Bring deinen Gedanken gern zu Ende.
Ja, das mache ich. Kannst du ja rausschneiden. Aber genau, ich bin dann irgendwann um die ganze Welt geflogen. Und das sind Erfahrungen, die unfassbar geil sind. Und ich habe mich so darüber gefreut, viel mehr so kleine Mitbringsel aus Ländern mitzubringen und mir die in die Wohnung zu hängen. Die Sonos-Anlage steht da immer noch, aber die ist halt völlig outdated und ich denke nicht in einer Sekunde darüber nach, mir eine neue zuzulegen.
Ich gucke gerade auf die Mitbringsel, die hier stehen. Das sind natürlich immer so kleine Erinnerungen. So irgendwie einen Fächer von einer Hochzeit von Freunden von mir und sowas in der Art.
Geil.
Eher sowas, wo man so immer zurück oder irgendwelche Pokerchips aus Las Vegas, wo ich mein Auslandssemester gemacht habe. Solche Geschichten halt, ne? Also das liegt hier noch. Hey, geh ich komplett mit. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe dieses Jahr ich bin früher, als ich wirklich Kind war, ne? Also so mit 12, 13, 14 mit meiner Mom, meinem Stiefvater damals, auch in irgendwelche von diesen Animationshotels irgendwie gegangen, ne, weil die mich natürlich abstellen wollten, gehofft haben, Kind tobt sich aus, wir haben ein bisschen Ruhe. Aber, und das war damals auch wahrscheinlich das Richtige, aber ich mache nie so Urlaub. Ich mache eigentlich immer Airbnbs oder ne, aber oder ein Hotel in der Stadt, aber ich will mich halt auch draußen treiben lassen. Ich begehe nicht in Resorts. Und ich war dieses Jahr, als ich in Kenia war, im November zum allerersten Mal in so einem Resort. Und es war insofern faszinierend und fast schockierend, weil du halt in einer anderen Welt bist, gerade in so einem Land wie Kenia, in dem ja doch irgendwie, weißt du gibst da in 14 Tagen das aus, was der Durchschnittskenianer wahrscheinlich im Jahr verdient. Und da reden wir nicht vom Median, ne? Der ist wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich niedriger. Ja, und wie gesagt, so, das ist eher das, dieses, was einen nochmal sehr erdet dann. Vielleicht dann nochmal extremer als vielleicht in Ägypten, aber das ist mir sehr aufgefallen und auch etwas, was ich als Urlaubserfahrung nicht unbedingt brauche. Es ist für mich nicht, es war nett, aber so das, was besonders war, waren die Momente, die ich alleine hatte, weil ich irgendwie jeden Tag am Strand laufen war, weil du jetzt irgendwie am Strand bis zum Schwimmen gehst, weil du Safari machst oder ähnliches. Kostet auch alles Geld, keine Frage, aber dazu brauchst du halt kein Resort. So, es gab auch ein Gym, was direkt am Strand war, was halt so irgendein schlauer Mensch aus Zement und Besenstielen zusammengebaut hat. Und dann gesagt hat, das sind jetzt die Hanteln. So, hat auch funktioniert.
Ja, das ist, ich hatte das auf Sri Lanka und in Brasilien so, ne? Das sind ja, Brasilien ist ab Juni ja das totale Kitesurf-Mekka. Dann fliegst du dahin und hast irgendwie 5.000 € Equipment in so einem 1,50 Meter Bag. Dann schmeißt das da halt irgendjemand aus dem Flugzeug raus und durch den Zoll und hin und her, und die verdienen halt einfach einen Bruchteil. Und das sind halt einfach Lebenshaltungskosten. Leben, die sind für uns. Ich finde das immer schön, wenn man da Demut hat. Wir haben gerade ja diesen Trend, alle fliegen nach Kapstadt und verbringen irgendwie ihre Zeit in Südafrika. Und ich kann da nicht so wirklich mitreden. Ich habe das nicht gemacht, einfach aus zeitlichen Gründen erstmal. Also ganz egoistisch muss ich sagen, dass ich auch total gerne nach Cape Town fliegen würde. Aber irgendwo hat es für mich auch immer so ein bisschen White Privilege. Alle kaufen sich da irgendwelche Wohnungen und Häuser und so weiter. Also, long story short, kann man alles machen, aber es ist halt auch immer wichtig, dass man den richtigen Blick dafür hat, und auch das ist eine Art von Dankbarkeit. Also, wir können, glaube ich, alle dankbar sein, dass wir europäisch weiß in Deutschland geboren sind. Und das ist auch einfach so wichtig, das immer nochmal wieder zu betonen und auch nochmal wieder für sich selber zu reflektieren. Gerade an Weihnachten, wenn du mit den Schwiegereltern zusammensitzt oder sonstigen Verwandten, die dann sehr gerne mal irgendwie, wenn sie stolpern, nach rechts stolpern. Ja, und dir dann halt irgendwie immer so ein Deutschland ist scheiße irgendwie unterjubeln wollen. Gleichzeitig gilt das auch für diese ganzen LinkedIn-Leute, die gerade auswandern und sich irgendwie auf Zypern, in Dubai oder sonst wo ihre Steuern sparen wollen, und halt einfach so derbe Deutschland und was Deutschland gerade so leistet. Und Hand aufs Herz, wir leben gerade in sehr, sehr schwierigen Zeiten. Aber das finde ich halt immer noch mal wichtig, dass man einfach versteht, dass wir können alle in Dubai leben, aber wir leben alle auf dem Rücken eines anderen. Und das ist halt, das finde ich immer wieder erschreckend. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich hier einfach so sein kann, wie ich sein möchte.
Ich glaube, Dankbarkeit dafür und sich der Privilegien bewusst zu sein, hast du letztes Thema dazu, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was auch dazu geführt hat, in Kombination mit dem Bewusstsein für eben die Erkrankungen in meinem Umfeld, die letztes Jahr, beziehungsweise auch das Jahr davor da waren. Ich war vor 2 Jahren, am 7. Oktober, ja in Tel Aviv.
Ja, stimmt,
Und
dachtest du ja.
als der Konflikt, der Krieg zwischen der Hamas und Israel gestartet hat, ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber es verändert natürlich deine Perspektive, wenn im Gebäude neben dir einfach Raketen reinfliegen und wenn du rauskommst und die ganze Luft riecht verbrannt und du dir schon überlegst, hey, fuck man, wie kommen wir jetzt hier nach Hause? So, einerseits ein ne, Thema, was du vorhin angesprochen hast, Überlebensmodus, weil in dem Moment findest du eine Lösung. So, ich war mit meinem besten Kumpel eigentlich da und wir waren zusammen am Abend, weil wir einen Flug am nächsten Morgen gebucht hatten zum Flughafen. Der ist dann gestrichen worden, keine Ahnung. Wir haben am Flughafen gepennt. Ich glaube, bis 16 Uhr am nächsten Tag, bis wir in einem Flieger saßen, haben wir nicht gegessen. Und wir haben auch beide keinen Hunger gehabt. Wir waren einfach im Survival-Modus und haben mal geguckt, wie kommen wir da jetzt raus. Aber zweites Thema, Privilegien. Da wird dir das nochmal sehr, sehr deutlich, weil erstens, du hast einen Reisepass, mit dem du in fucking jedes Land reisen darfst. Du stehst an diesem Schalter und sagst, egal wohin. Du hast eine
Ja.
Kreditkarte und guckst nicht, was das Ticket kostet. Du bezahlst das halt einfach. Wäre jetzt egal, es waren irgendwie 200 €, 250 € pro Kopf von Tel Aviv nach Budapest. Aber es hätten auch 2000 sein können. Wir hätten das einfach blind gezahlt weil wir uns das leisten können. Und wir können auch einfach ausreisen. Fangen wir mal damit an. Weil als wir im Flieger saßen, war ja auch sehr klar damals schon, was passiert jetzt in Gaza. Man hat nicht gehofft, dass es diesen Ausmaß nehmen wird, aber es war eigentlich klar, dass Gaza jetzt platt gemacht wird. Und auch das, du kannst einfach irgendwo überall hinreisen. Auch das ist, glaube ich, ein Privileg, was wir haben. Und ich meine, du hast ja mit dem deutschen Reisepass den zweitbesten, drittbesten in der Welt.
Ja, irgendwie sowas. Also Top 5 auf jeden
Ja.
Fall. Ja, genau, du brauchst für super viele Länder brauchst du keine Visa. Du kannst ja, das ist das beste Beispiel, ne? Da kannst du dir am Flughafen irgendwie so ein 25-Dollar-Visum holen. Ja, das ist halt, wir leben in einer Welt, in der Kriege herrschen, in der Menschen flüchten, die aus afrikanischen Ländern kommen, aus Bürgerkriegsländern, aus nordafrikanischen Ländern. Und das ist halt einfach, die können sich nicht ins Flugzeug setzen. Ne? Ich kann jetzt in den Libanon reisen, nach Irak reisen. Irak wird jetzt gerade neues touristisches Ziel. Ich könnte nach Afghanistan reisen. Ich kann machen, was ich will. Und ja, wenn ich Bock habe, wieder zurückzufliegen, dann fliege ich halt wieder zurück. Der Afghane, der kann das nicht. Und das ist, wenn hier in Deutschland irgendwann mal die Dämme brechen sollten und es sollte irgendwann mal wirtschaftlich so weit runtergehen, dass ich zu einem Wirtschaftsflüchtling werden würde, das wird nicht passieren. Aber dann setze ich mich einfach am Flieger und fliege irgendwie in das geilere Land. Und das ist einfach absurd, wenn man sich das vorstellt. Also Leute sitzen in irgendwelchen Gummibooten und versuchen mit dem Mittelmeer zu entkommen und ihrer Not zu. Und das ist halt. Da, immer wenn ich diesen Gedanken habe oder auch wenn ich darüber was lese oder mich damit beschäftige, was diese Menschen für ein Leid vor allen Dingen erfahren, dann, das ist dann auch Dankbarkeit und Demut, bitter vor dem eigenen Leben.
Ich kann es nicht besser abrunden. Jan, wenn wir über Reflexion reden, über, es war jetzt ja sehr persönlich, sehr tief, auch vielleicht auch ein bisschen gesellschaftlich, gibt es irgendwas bei dem Thema, wo du sagst, hey, das würde ich eigentlich den Zuhörenden gerne noch mit auf den Weg geben?
Das ist eine tiefe Frage. Und Ratschläge sind ja auch Ratschläge sind ja auch Schläge,
Habe ich mal gehört.
wie man so schön sagt. Ich glaube, nee, ich bin mir sicher, jedem von uns, und ich möchte das gerne mit einem gesellschaftlichen Thema abrunden, weil das ist das, was mich vielleicht mit am meisten belastet und das ist das, wo ich aus meiner Sicht den geringstmöglichen Hebel habe. Aber das ist mir wichtig, dass wir alle einfach ein bisschen mehr hinschauen und ein bisschen mehr darauf schauen, wie es uns eigentlich geht und was wir für Themen haben. Niemand anderes ist schuld, außer man selbst. Und geht es einem wirtschaftlich schlecht, ja, dann muss man halt härter arbeiten oder besser arbeiten oder den Job wechseln. Geht es einem gesundheitlich schlecht, dann gibt es dafür hoffentlich Therapien und sicherlich auch Präventivmöglichkeiten, sich da besser darauf vorzubereiten. Aber am Ende des Tages ist es nicht so, dass jemand anders dafür schuld ist. Und wir sind gesellschaftlich sehr, sehr gut darin, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und ich glaube, das ist etwas, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das ist vielleicht eine sehr, sehr große und weit fassende Botschaft, die gar nicht so persönlich ist. Aber ich glaube, wenn auch nur ein paar Menschen sich darüber Gedanken machen, dann ist schon dem ganzen Konstrukt geholfen.
Jan, ich sag fürs Erste einmal danke. Für diejenigen, die hier einen Cut machen wollen, wir machen gleich ja noch einen zweiten Teil, beziehungsweise vielleicht mit einer kurzen Pause. Wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Ja, das ist natürlich auch Teil für 2026, aber es ist ja viel passiert. Also zum einen auf LinkedIn natürlich, Jan Fischer. Es gibt eine Webseite, jan-fischer.de. Da gibt es viel über Coaching, Interim Management und Startup-Begleitung. Dann haben wir die Pipeline Ranch ins Leben gerufen. Das ist der Ort zum Entspannen, Coaching und Training zu erhalten, natürlich zu Sales- und Gründerthemen bei gleichzeitiger Kinderbetreuung. Auf unserem Bauernhof hier in der Nähe von Husum. Das ist pipelineranch.de.com mit Bindestrich, alles geht. Und für alle, die in dem Festival-Kontext unterwegs sind, für die ist natürlich fiesta.club die Anlaufstelle. Das ist unser Botschafter-Marketing-System für Festivals da draußen. Dann hast du die komplette Bandbreite. Und ja, ich klinge sehr beschäftigt, um ehrlich zu sein, wenn ich das immer so reflektiere.
Ich wollte gerade sagen, was machst du den Rest des Tages, nachdem du all deine Anlaufmöglichkeiten runtergebetet hast? Naja, also insofern, Jan, schön, dass du fürs Erste da warst. Ich freue mich wie ein, wie sagt man, wie ein Flitzebogen, bin ich gespannt auf Teil 2, wenn wir über so ein Outlook auf 26 gucken wollen. Und jetzt erstmal vielen Dank dir und vielen Dank euch, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und
Sehr gerne.
dann bis gleich in Teil 2.
Bis gleich.
Das war GoTo Network. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.